Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Berliner Sommerloch ist 25 Meter lang, 5 Meter breit und 1,30 tief. Heißt es in der Tageszeitung Die Welt mit Blick auf das temporäre Freibad, das auf Initiative von Intendant Matthias Lilienthal vor der Volksbühne in Berlin-Mitte errichtet wurde. Boris Pofalla staunt zwar, dass es gelungen ist, binnen 4 Monaten ein funktionierendes Schwimmbad auf einem deutschen Stadtplatz zu errichten, äußert sich darüber hinaus jedoch skeptisch. Das Volksbad ist eine Lilienthalsche Aufmerksamkeitsmaschine, aber die Aufmerksamkeit hält nicht lange vor. Sie garantiert auch keine dauerhaften Investitionen. Befördert der Theaterpool also am Ende genau jene Entwicklung, die er angeblich zu bekämpfen angetreten ist? Was angesichts der oft avantgardistischen, stilsicheren Volksbühne überrascht, ist die ästhetische Schlichtheit des Projekts. Alles ist rohes Sperrholz, Stahlrohrgerüst, Container und Flatterband. Eigentlich, denkt man im flachen Wasser, ist es komplett unsinnig, hier einen Pool anzulegen. Die Berliner Freibäder sind viel besser dazu geeignet, an heißen Sommertagen Abkühlung zu bieten. Aber die Freibäder sind eben kein Ereignis. So der Weltautor Boris Pofalla, den wir uns Umstände halber in Badehose vorstellen. Um in Berlin zu bleiben, jedoch unter Bekleideten, Sonja Zekri berichtet in der Süddeutschen Zeitung über eine Klimademonstration im Regierungsviertel. Etwa eine Stunde nach Demobeginn ruft Luisa Neubauer, die vor dem Kanzleramt gerade eine wirklich mitreißende Rede hält: Wir sind nicht einsam, guckt euch um. Und das hätte sie mal besser nicht gesagt. Fridays for Future Berlin hat zu einer Klimademonstration aufgerufen und es sind nicht 1 Million, nicht 100.000, sondern alles in allem etwa 300 Menschen gekommen. Darunter war auch eine Oma for Future, die laut Zekri behauptete, in der Bundesregierung gäbe es kaum noch Klimaschutz. Aber ist das wirklich das Problem, grübelt Zekri? Kann man diese im Kern zutiefst resignative Haltung gegenüber dem drohenden Unheil wirklich, wie Luisa Neubauer sagt, in 2 Geschichten unterteilen? Jene vom katastrophalen Regierungsversagen und jene einer Gesellschaft, die hilfsbereit, solidarisch, offen für wissenschaftliche Erkenntnisse ist? Denn wenn es diese beiden Deutschlands wirklich gibt, wo sind dann alle? Warum ist dieser Protest so eine Pleite? Die Antwort überlässt die SZ-Autorin Zekri der Psychoontologin Bettina Koch. Die Menschen, sagt Koch, blieben den Protesten nicht fern, weil ihnen das Klima egal sei. Im Gegenteil. Aber wenn sie gegen die Klimakrise auf die Straße gehen würden, müssten sie sich selber eingestehen, wie schlimm es wirklich um uns steht, welches Unheil auf uns zukommt, und davor haben sie Angst. Es sei eine Verdrängungsstrategie, die auf der Logik beruhe: Solange ich weiter rauche, kann ich keinen Krebs kriegen. Das klingt verrückt und veranlasst uns, die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufzuschlagen, in der es um verrückte Genies geht. Der Historiker Kaspar Hirschi betont, dass in der liberalen Demokratie den verrückten Genies einst eine wichtige Rolle als Außenseiter und Andersdenker zukam. Doch im Silicon Valley, siehe Elon Musk, und im Weißen Haus, siehe Donald Trump, säßen solche Leute nun an den Hebeln der Macht, und das sei gefährlich. Ein Liberalismus, der private Macht ebenso unkontrolliert wuchern lässt wie einst die Staatsmacht, gegen die er angetreten war, züchtet sich seine eigenen Monster, die er wie ein Zauberlehrling nicht mehr bändigen kann. Der Ort der unkontrollierten Macht ist nicht mehr das staatlich finanzierte Labor, sondern die Internetplattform, das Monopol, die private Rakete. Wir fügen hinzu, auch die KI droht, eine unkontrollierte Macht zu werden. Und selbst das Philosophieren an sich zu reißen, wie Max Beck in der Frankfurter Rundschau befürchtet. Doch restlos schwarz sieht Beck noch nicht. Am Ende könnte die zunehmende perfekte Imitation geistiger Vermögen und die exorbitante Effizienzsteigerung der KI dazu führen, dass scheinbar veraltete Formen des Philosophierens zurückkehren. Etwa der kurze, geistreiche Aphorismus oder der nicht normierte Kurzessay. Vielleicht wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass nicht die maximale Textmenge, sondern der geistreiche Gedanke im Zentrum steht. Ach, das wäre schön, sagen wir und verabschieden uns mit einer Überschrift der Tageszeitung, die als Aphorismus durchgehen kann. Sie lautet: Hoffnung ist eine bewusste Entscheidung.